ARD Sounds.
Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Ja, und da ist ja auch schon die neue Folge und wir sprechen heute über Gemüse, genauer über Gemüse im Kübel. Also für alle, die Gemüse anbauen möchten auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Viel Spaß. Und ich bin heute in einem Garten, genauer im Querbeet-Garten, denn ich spreche heute mit Sabrina Nitsche, Moderatorin von Querbeet, der Gartensendung des Bayerischen Rundfunks, und meine liebe Kollegin. Hallo Sabrina.
Hi Tobi.
Sabrina, wir sind hier zwar im Garten, aber du hast ja viele Jahre lang Gemüse auf deinem Balkon angebaut, in allen möglichen Varianten. Was ist da bei dir alles auf dem Balkon gewachsen?
Alles eigentlich, was auch im Garten wächst. Also im Frühjahr angefangen von Salat und Radiesal über Zucchini im Sommer, Tomaten, obwohl ich ja frische Tomaten gar nicht unbedingt mag, aber angebaut habe ich sie trotzdem, bis zur Wassermelone.
Worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt so anfangen möchte, auf meinem Balkon Gemüse anzubauen? Was empfiehlst du da, wenn man gerade so loslegen will? Womit kann ich denn anfangen? Was ist denn erfolgversprechend?
Also Salate gehen immer und die kriegt wirklich auch jeder hin. Und wer ganz, ganz sicher sein will, der nimmt vorgezogene Jungpflanzen. Die gibt es ja jetzt in jedem Gartensender, jeder Gärtnerei. Und dann reicht wirklich ein einfacher Balkonkasten, ein möglichst hochwertiges Substrat drinnen und dann funktioniert das. Also die pflanze ich ein und die wachsen. Da muss ich dann eigentlich gar nichts mehr machen, weil der Nährstoffvorrat, der in einem normal gedüngten Substrat drinnen ist, der wird es sogar für so einen Salat reichen, dass ich den ernten kann. Wenn ich andere Sachen mache, muss ich vielleicht dann anfangen nachzudüngen. Aber grundsätzlich Salat schafft jeder, bin ich von überzeugt. Und wer dann mal mit gepflanztem Salat Erfolg hatte, der probiert dann natürlich als nächstes verschiedene Salate selber auszusäen. Und auch das geht wirklich in jedem Balkonkasten, in jedem größeren Kübel.
Was braucht ein Salat so für einen Standort? Weil ich könnte mir vorstellen, jetzt auf dem ganz schattigen Nordbalkon ist er nicht ganz so optimal für Gemüse.
Naja, aber Salat wächst selbst da. Also er wächst vielleicht langsamer, aber sobald ein bisschen Licht hinkommt, habe ich mit Salat noch einen gewissen Erfolg. Eine Tomate auf dem Nordbalkon würde ich jetzt nicht zwingend machen. Aber Spinat oder Schnittsalate, solche Sachen, die gehen schon auch an eher schattigen Stellen. Die Blätter werden größer, sie werden lappriger, es wächst nicht so schnell. Und auch vom Geschmack her ist natürlich so, je sonniger die Pflanzen stehen, desto mehr Aroma, desto mehr Geschmack habe ich in den Blättern drinnen. Aber dafür ist es ja umgekehrt, selbst auf dem Nordbalkon dann selber angebaut. Und das schmeckt eh immer besser als gekauftes.
Du hattest jetzt ja nicht nur Salate in Balkonkästen, sondern auch Fruchtgemüse, hast du ja gesagt. Worauf muss ich denn dabei achten? Weil das hört sich doch irgendwie kompliziert an, weil irgendwie muss ich das ja auch managen, dass mir die Sachen nicht vertrocknen. Ich fahre ja irgendwann vielleicht auch mal in den Urlaub.
Je größer die Kübel, desto einfacher funktioniert alles, weil desto gleichmäßiger ist der Wasserhaushalt im Kübel. Und deswegen sage ich immer, wenn man auf dem Balkon wirklich verschiedene Gemüse, auch Fruchtgemüse anbauen möchte, dann gerne Gefäße mit 30, 40, 50 Zentimetern im Durchmesser. Also da passen dann auch ohne weiteres 30, 40, 50 Liter Substrat rein. Und dann, wenn ich wirklich Wert auf Gemüse lege, dann kann ich mir noch eine kleine Tropfbewässerung anschaffen. Da brauche ich noch nicht mal einen Wasseranschluss oder einen Stromanschluss, sondern da langt eine kleine Wassertonne. Und das ist ein Solarpanel, wo den Strom erzeugt, dafür, dass die Pumpe funktioniert. Und dann kann ich das so einstellen, dass ich früh und abend eine Wassergabe habe. Über die Anzahl der Tropfer und die Dauer der Bewässerung stelle ich die Wassermenge ein. Und ich habe damit gerade in den letzten Jahren auf dem Balkon, wo ich jetzt wieder viel Balkongärtnern gezeigt habe, auch und ausprobiert habe, habe ich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht, weil diese regelmäßigen Wassergaben einfach dazu führen, dass die Früchte gut reifen können, dass zum Beispiel Radiesal auch nicht aufplatzen, sondern dass die wirklich schön reifen und dass das Zeug einfach immer schön dasteht und man kann auch mal ein paar Tage wegfahren und es funktioniert immer noch.
Gießen ist ja generell immer so ein Thema. Manche neigen ja dazu, auch vielleicht zu viel zu gießen. Wie ist denn da so dein Tipp, wenn ich jetzt vielleicht noch keine Tröpfchenbewässerung habe, sondern noch selber gieße? Gibt es da irgendwie so eine Pi mal Daumen-Regel, wo du sagst, dann muss ich auf jeden Fall gießen?
Beim Gießen weigere ich mich, Pi mal Daumen-Regeln zu sagen, weil es nie funktioniert. Es hängt von der Temperatur, der Topfgröße, den Pflanzen und einfach allen äußeren Bedingungen ab. Südbalkon, Nordbalkon, das sind so Unterschiede, da kann man keine Pi mal Daumen-Regel hernehmen. Ich habe ja kein Problem mit dreckigen Händen und Fingernägeln. Das Einfachste ist, Finger bis zum Anschlag rein in den Topf. Und wenn es dann da unten drin sich noch feucht anfühlt, dann reicht's. Wenn das bis, sage ich mal, in 3-4 Zentimetern Tiefe trocken ist, dann weiß ich, ich muss gießen. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die verschiedensten Varianten, auch wenn ich keine automatische Bewässerung habe, dass ich mit Wasserspeicherkästen, Wasserspeichertöpfen arbeiten kann, weil die einfach unten rund auch 5, 6, 10 Liter Wasserspeicher haben. Und gerade im Sommer helfen die mir über so heiße Tage dann auch mal hinweg, dass ich nicht früh und abend gießen muss. Weil wenn ich eine Zucchini in einem Topf habe, und im Sommer hat es 30 Grad und die ist gescheit gewachsen, dann muss ich nicht nur einmal gießen, dann muss ich, wenn es dumm läuft, 2 bis 3 Mal gießen. Oder die jungen Früchte fallen ab. Also das ist halt das Problem, sage ich mal, beim Gärtnern im Kübel, im Balkonkasten. Wenn man es nicht 100% hinkriegt, dann fallen junge Früchte ab. Und es gibt ja nichts Ärgerlicheres, ja. als wenn ich eine super schöne Pflanze da stehen habe und ernt aber nichts. Und deswegen, das Geld für so eine kleine Bewässerungsanlage ist wirklich meiner Meinung nach extrem gut investiert.
Ah, wunderbar. Guter Tipp. Also auch für Leute, die nicht so den grünen Bewässerungsdaumen haben, kann man damit auch gut Gemüse anbauen. Wie hältst du das mit den Nährstoffen? Du hast schon gesagt, nährstoffreiche Substrate sind generell wichtig. So eine Pflanze wie eine Zucchini in so einem großen Kübel, kann ich mir vorstellen, wenn die dann auch gute Früchte kriegen soll, die braucht richtig viel Futter. Wie bereitest du so einen Kübel vor?
Grundsätzlich immer torffreie Substrate. Und die sind meistens ja schon aus verschiedenen Komponenten zusammengemischt. Gut ist so Grünschnittkompost, gemischt mit Kokosfasern zum Beispiel, Oberboden, Sand. Und egal, welches Substrat ich eigentlich fertig kaufe, ich mische dann immer noch mineralische Bestandteile dazu. Das kann Blähton sein, das kann Tongranulat sein, Bims, Perlit. Also alles, was auf Dauer das Substrat durchlässig hält, weil viele gerade diese Kompostsubstrate sacken sonst im Sommer sehr stark zusammen und unten drin verschlemmt es auch mal. Und dann habe ich ganz schnell nasse Wurzeln, wenn ich zu viel gieße und auch nicht mehr genug Luft und Nährstoffe einfach, die da gut rankommen. Und je höher der mineralische Anteil, desto besser und strukturstabiler ist mein Substrat. Deswegen sage ich so standardmäßig eigentlich zwischen 25% und 30% mineralischer Anteil sind gut. Und damit arbeite ich auch jetzt noch daheim in den Kübeln. Also, und das ist dann egal, ob da Gemüse drin wächst oder Kübelpflanze drin wächst.
Und wie ist das jetzt mit den Nährstoffen? Wie düngst du da? Weil du hast ja gesagt, du hast da so eine Grunddüngung in den Substraten in der Regel drin, aber das ist ja irgendwann wahrscheinlich mal weg.
Ja, man kann sagen, die ersten, bei Starkzehrern sind die ersten 4 Wochen ist noch über Substrat gedeckt.
Was sind Starkzehrer zum Beispiel?
Tomate, Zucchini, die Klassiker, sage ich mal, an Fruchtgemüse. Und wenn ich den Pflanzen gleich was Gutes tun will, dann nehme ich meine Mischung und gebe der noch eine Handvoll Hornspäne dazu oder Hornmehl. Hornmehl wirkt schneller, die groben Späne brauchen länger. Man kann auch beide super kombinieren und mischen. Oder man nimmt so einen Schafwolldünger oder einen anderen organischen Mehrnährstoffdünger und gibt den gleich noch mit rein. Weil die organischen Dünger haben den Vorteil, die lösen sich wirklich zeitverzögert. Also da kommt nie alles auf einmal. Ich überdünge meine Pflanzen nie, sondern es ist wirklich immer das vorhanden, was die Pflanze zum Wachsen braucht. Und wenn ich dann feststelle, es funktioniert trotzdem nicht, weil zum Beispiel ich nur Hornspäne rein habe, die Temperatur aber zu kalt, zu wenig Bodenlebewesen in meinem Kübel und es löst sich da nichts, dann kann ich auch hergehen und kann noch einen Flüssigdünger hinterhergeben.
Die Hornspäne sorgt jetzt nochmal genau dafür, das hat es jetzt ein paar Mal angesprochen.
Hornspäne ist ein reiner Stickstoffdünger und die müssen aber von den Mikroorganismen im Boden umgesetzt werden, damit die Nährstoffe pflanzenverfügbar sind. Und der Prozess funktioniert in Kübeln häufig nur sehr zeitverzögert. Und dementsprechend kann es sein, dass ich eigentlich genügend Dünger rein habe, meine Pflanzen aber trotzdem hungern. Da stelle ich fest, wenn sie richtig mickern, wenn sie gelbe Blätter bekommen, vor allem die äußeren Blätter immer gelb werden und gerade noch die jungen einigermaßen eine Farbe haben, dann kann ich wirklich mal sagen, okay, jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn ich einen Flüssigdünger nehme, weil der wirkt sofort. Und wenn ich dann nach 2, 3 Tagen feststelle, oh, guck mal, die Pflanze kann ja doch noch was, die wächst ja, dann gebe ich halt einmal in der Woche einen Flüssigdünger, bis sich das weiter umsetzt, dann kann ich mal wieder eine Woche pausieren und wenn ich dann merke, es ist immer noch nichts, dann gebe ich wieder einen Flüssigdünger. Also da kann man ruhig ein bisschen mit spielen und das tut der Pflanze jetzt nicht weh, sage ich mal. Aber wenn man sieht, es wächst nichts, dann ist Flüssigdünger probieren das Erste immer, was gut funktioniert.
Wir haben jetzt über Bewässerung gesprochen, wir haben über das Düngen gesprochen. Was brauchen die Pflanzen? Bleiben wir jetzt mal bei diesen Starkzehrern. Das sind ja auch extrem beliebte Pflanzen, Tomaten und Zucchini. Jetzt bei dir ja nicht frisch, das weiß ich ja nun schon mittlerweile. Was für Pflegemaßnahmen muss ich denn da noch so einplanen, wenn ich eigenes Gemüse auf dem Balkon haben möchte?
Also bei den Zucchini wäre es gut, wenn ich sage, ich nehme 2 Pflanzen. Weil die besser tragen, wenn sie sich gegenseitig befruchten. Sie schaffen es auch allein, aber dann ist es nicht ganz so gut. Wir fühlen uns ja allein auch nicht so irrsinnig wohl. Ja. Also zu zweit klappt es immer besser. Und bei den Tomaten kommt es sehr darauf an, was ich habe. Wenn ich jetzt eine Fleischtomate habe, dann sollte ich schon schauen, dass ich die aufleit und ausgeize, also die Nebentriebe ausbreche. Auf dem Balkon würde ich aber generell eigentlich immer Buschtomaten anbauen, weil man die eben nicht ausgeizt. Die wachsen dann überhängend, die funktionieren im Balkonkasten, im Kübel, in der Ampel. Und ich habe viele Früchte, aber halt kleinere Früchte.
Kannst du noch mal kurz erklären, ausgeizen ist ja so ein typischer Gärtnerbegriff. Ne? Damit schmeißen wir dann ja gerne mal so um uns. Was genau bedeutet ein Ausgeizen?
Ich habe ja immer einen Leittrieb, einen Haupttrieb. Und dann entwickelt sich bei der Tomate aus jeder Blattachsel immer noch mal ein Seitentrieb. Und diese Seitentriebe, die direkt aus den Blattachseln kommen, das sind diese Geiztriebe, Nebentriebe. Mhm. Und bei kleinfruchtigen Tomaten kann man da auch welche dran lassen, weil das schafft dann die Pflanze, die zu entwickeln. Jetzt muss man sich aber vorstellen, so eine Ochsenherztomate oder Fleischtomate, die kann 500 Gramm bis zu 1,2 Kilo pro Frucht bringen.
Okay.
Und das, wenn nicht angebunden ist, dann bricht einfach irgendwann der Ast aus, der Trieb ab. Und deswegen ziehe ich mir da nur einen Haupttrieb nach oben an einem stabilen Stecken, Bambusstecken, so eine Rankhilfe, Tomatenstecken, damit der Trieb, der Haupttrieb einfach gestützt ist und die Last, die dann ja wirklich da drauf hängt, tragen kann.
Okay, du hast aber auch gesagt, es gibt Sorten, bei denen muss man das nicht machen.
Genau, die klassischen Balkontomaten, also das sind meistens Buschtomaten, so die Cocktailgröße, die bleiben auch kompakter im Wuchs, die nerven nicht so. Weil eine normale Tomate, die macht auch mal einen Meter Trieb. Wo bringe ich den jetzt noch hin? Wo lege ich den hin? Also, und diese Buschtomaten machen auch bis zu einem Quadratmeter Fläche zu, aber halt rings um den Topf und nicht in eine Richtung.
Mhm, verstehe, ja.
Also die sind besser zum Händeln. Und gerade im Balkonkasten sind die tatsächlich auch noch hübsch, weil dieses dunkelgrüne Laub, die gelben Blüten, dann rote, gelbe Früchte drinnen, das ist von der Optik her auch noch echt was Hübsches.
Jetzt muss ich noch mal kurz fragen, du hast gerade gesagt, diese Buschtomaten, die funktionieren auch in einem Balkonkasten.
Definitiv, wenn ich einen Balkonkasten habe, der ein bisschen eine Tiefe hat, also jetzt nicht diese ganz schmalen, wo so Frühjahrsblüher gerade drinnen sitzen. Aber wenn ich in einem normalen Balkonkasten 80 cm Meter Länge und 20 cm Tiefe, 15 breit habe, dann schaffen die das da drinnen ordentlich zu wachsen und zu fruchten. Die hängen dann auch richtig auf der Balkonseite nach unten, die wachsen ja Richtung Licht, Richtung Sonne. Und das sieht dann wirklich noch dazu schön aus, weil die haben ja dieses ganz dunkelgrüne Laub. Im Gegenlicht sieht man da die kleinen Härchen drauf, dann die gelben Blüten, die kleinen und dann eben je nach Sorte gelbe oder rote Früchte.
Wie sieht es denn auf dem Balkon aus, so mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, Tieren, die wir da nicht so gerne haben? Denn die Pflanzen stehen ja oft auch mal ziemlich eng nebeneinander. Was kann ich denn dafür tun, um die Pflanzen zu stärken? Was sind denn also deine Tipps für gesunde Pflanzen?
Also tatsächlich habe ich im Balkonkasten, im Kübel nie nur Gemüse allein, sondern ich mache es ähnlich wie im Garten, dass man sagt, man macht eine Art Mischkultur. Aber ich schaue jetzt nicht wirklich vorher nach, was sind gute Partner, schlechte Partner, sondern das mache ich nach Gefühl beziehungsweise nach Optik. Und zum Beispiel Ringelblumen, Kapuzinergresse, auch viele Beet- und Balkonblumen, normale, die ich jetzt in der Gärtnerei kaufen kann, dann eignen sich gut als Kombinationspartner wirklich für Gemüse. Die sind meistens auch durchaus nährstoffbedürftig und mögen auch Wasser. Also gerade sowas wie Kapuzinergresse, damit die richtig wächst, braucht es da schon Futter und Wasser. Und je mehr solche Blüten-Gemüse-Kombinationen man auf dem Balkon hat, desto weniger Chancen haben klassische Schädlinge. Also jetzt redet man von den Blattläusen. Ne? Also die habe ich im Frühjahr am Salat immer wieder mal dran. Aber die kann ich im Garten am Salat genauso haben. Dann wasche ich halt den Salat ein bisschen besser. Mhm. Und wenn ich dann eben so Blütenpflanzen dazwischen habe, dann habe ich häufig auch die Nützlinge, Marienkäfer und Co. direkt am Balkon da. Und die wiederum legen dann ihre Eier in die Blattlauskolonien und dann sorgt der Nachwuchs vom Marienkäfer dafür, dass die Blattläuse reduziert werden. Ja, und auf dem Balkon ist tatsächlich der Frustfaktor im Gemüseanbau geringer als im Garten. Weil ganz, ganz viele Probleme, die ich im normalen Gemüsegarten habe, jetzt rede ich von Schnecken und Wühlmäusen, die habe ich einfach auf dem Balkon nicht. Eine Wühlmaus werde ich da nicht finden. Und die Schnecken finde ich auch nur, wenn ich sie mir selber mit dem Substrat mit hochnehme. Und da muss man halt tatsächlich ein bisschen gucken, dass ich da wirklich hochwertiges Substrat hernehme, kein überlagertes Substrat. Vielleicht auch nicht unbedingt eigenen Kompost von irgendwo anschleppen, weil da sind gern mal Schneckeneier drinnen, sondern lieber den Kompost aus dem Kompostwerk. Also ich arbeite immer mit Kompost, hole mir aber dann tatsächlich einen gut verrotteten Grüngutkompost Und da kann ich mir dann relativ sicher sein, dass ich mir nicht die Schneckeneier noch mit reintrage. Aber dann habe ich auf dem Balkon, finde ich tatsächlich, sogar die bessere Ernte. Mhm. Und bei mir wachsen ja bis heute viele Pflanzen in Kübeln, die man eigentlich auch ins Beet setzen könnte, einfach weil der Ertrag dort besser ist und es noch dazu schön ausschaut. Also so ein Schnittsalat im Topf im Frühjahr mit Pfannfeilchen, mit Bellis, also mit tausend schön dazu oder mit Zwiebelwürren kombiniert, das schaut einfach nur hübsch aus.
Was hast du auf dem Balkon so für ein Erntefenster? Wann geht denn das bei dir los? Mit welchem Gemüse startet denn das bei dir und wie lange kannst du überhaupt ernten auf dem Balkon?
Also es geht eigentlich im zeitigen Frühjahr los. Im März wird spätestens gepflanzt, dann hat man ab April kann man die ersten Sachen ernten, weil gerade die Schnittsalate lasse ich nie auswachsen, sondern ich schneide die als Babyleaf. Also kaum, dass sie so 5-6 Zentimeter groß sind, wird das erste Mal geerntet. Und dann kann man das Zeug eigentlich laufend ernten. Radiesel werden immer mal wieder in die Lücken dazwischen reingesät. Da langen auch 10 Körnchen, dass ich halt ein Bund Radieschen sozusagen habe. Und ansonsten werden die Lücken dann immer wieder geschlossen mit den nachfolgenden Kulturen. Und dann geht die Ernte, je nachdem wie die Witterung ist, durchaus bis November, teilweise bis in den Dezember rein.
Was gibt's da noch?
Naja, es gibt ja dann auch im Herbst wieder verschiedene Salate. Spinat funktioniert genauso gut. Rucola ist eigentlich das ganze Jahr da. Und die Sachen, Asiasalate, alles, was so ein bisschen Kälte dann auch verträgt, kann ich problemfrei auch wirklich im Balkonkasten dann nachsäen, wenn sich im Sommer die ersten Lücken auftun. Man wird kein Selbstversorger werden vom Balkon, ne? Die Idee ist einfach nicht umsetzbar. So viel kann man da gar nicht hinpflanzen. Aber wenn man alle Ebenen nutzt, dann kann man vom Balkon runter schon viel ernten und es macht einfach Spaß.
Das finde ich ein ganz großartiges Schlusswort, liebe Sabrina. Vielen herzlichen Dank, dass du dich heute hier im Querbeetgarten mit mir nochmal unterhalten hast.
Gerne.
Und ja, dann sagen wir ciao, bis zum nächsten Mal bei Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Wo ist Lesen schöner als im eigenen Garten im Schatten oder in der gemütlichen Ecke auf dem Balkon? Wenn ihr besonders schöne Buchtipps möchtet, solltet ihr unbedingt einmal beim Podcast Buchgefühl reinhören. Dort taucht man eine halbe Stunde in ein Buch und in die Welt des Autors oder der Autorin ab, mit O-Tönen aus Gesprächen, einem Ausschnitt aus dem Text, gelesen von SchauspielerInnen und dezent eingesetzter Musik. Die perfekt kuratierte Leseempfehlung. Ihr findet den Podcast in ARD Sounds und den Link dorthin bei uns in den Shownotes.